Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Mein Name ist Jörg Reinhardt und ich spreche mit Expertinnen über die Welt des automatisierten Marketings, Customer Experience und Analytics, um folgende Leitfragen zu beantworten. Wie kannst du deine Marketingprozesse effizient automatisieren, um sowohl deine Ziele zu erreichen, als auch deine Kunden noch besser zu betreuen? Welche Trends gibt es im Bereich CRM oder Customer Experience? Gemeinsam mit unseren Gästen beleuchten wir erfolgreiche Projekte, die besten Tools und die wichtigsten Learnings, die du für deinen Erfolg nutzen kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Michael Brigula, Geschäftsführer von Knister. Hallo Michael.
Hallo lieber Jörg, guten Morgen.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Du warst ja schon mal bei uns und heute können wir uns sehr im Detail dir und vor allem auch Knister widmen. Deswegen meine erste Bitte an dich. Magst du dich erstmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorstellen?
Klar, mache ich gerne. Hast du ja schon gesagt, ich bin Geschäftsführer von Knister seit etwa 3 Jahren, beschäftige mich schon seit langer, langer Zeit mit dem Thema Loyalty. Das ist eben auch unser großes Thema bei Knister. Unsere Vision ist, dass wir Unternehmen dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen zu emotionalisieren und das tun wir eben mit Loyalty und auch mit Giftcard-Programmen und der Technologie dazu.
Du bist sozusagen ein alter Hase in dem Geschäft. Magst du auch ein bisschen was zu Knister sagen, woher der Begriff letztendlich kommt? Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte zu und wie ihr dann auch letztendlich so ein bisschen eurem Werdegang entstanden seid.
Super gerne. Da muss ich insofern ein kleines bisschen ausholen, als dass es das Unternehmen an sich tatsächlich schon seit dem Jahr 1988 gibt. Also das mit den alten Hasen, das gilt nicht nur für mich, sondern auch für die eine oder andere Kollegin hier bei uns. Wir haben schon sehr frühzeitig angefangen, uns mit dem Thema Kundenbindung, Kundenkarten damals zu beschäftigen und sind eben lange, lange Jahre Teil von unterschiedlichen Konzernen gewesen. Zunächst mal im datenanalytischen Bereich, später dann in Payment-Konzernen. Bis vor etwa 3 Jahren waren wir Teil der PayOne-Gruppe, die man als großen Payment-Dienstleister auch in Deutschland kennt. Und wir sind dann durch einen Carve-Out gegangen, in die Selbstständigkeit sozusagen, haben uns einen Investor gesucht, um uns auf eigene Beine zu stellen. Das hat auch ganz prima geklappt. Und ja, in der Zeit ist der Name Knister auch entstanden. Ist klar, in dem Moment muss man überhaupt erstmal einen Namen für so eine Company finden. Und da haben wir gemeinsam mit einer Agentur überlegt, ja, was kann denn das sein? Was kann ein Name auch zum Ausdruck bringen? Und dann haben wir uns mit dem beschäftigt, was wir im Kern tun, eben Kundenbeziehungen zu pflegen. Und Jörg, gute Beziehungen, die knistern halt. Und in den Namen haben wir uns recht schnell verliebt und waren dann auch ganz happy, dass er rechtlich ganz gut schützbar war, dass sogar die Dotcom noch verfügbar war. Und dann haben wir gesagt, wunderbar, wir haben es gefunden, wir sind Knister. Und allein der Name macht uns wahnsinnig Spaß, hat auch tatsächlich nicht nur in der Außenwirkung, sondern auch in der Innenwirkung geholfen, was die Identifikation mit dem Unternehmen betrifft. Also wir leben und lieben Knister.
Ja, wunderschön. Also auch ein toller Name. Und wenn er natürlich dann auch zur internen Inspiration beiträgt, umso schöner. Du hast schon ein bisschen gesagt, was ihr so macht. Was bekommen die Kunden bei euch genau? Also ihr seid ja Dienstleister, seid ihr Technologieanbieter. Wie kann ich mir eine Zusammenarbeit mit euch als Kunde vorstellen?
Im Kern erhält der Kunde Softwarelösungen. Softwarelösungen, die es ermöglichen, ein Giftcard- oder Loyalty-Programm überhaupt zu steuern, zu managen. Das sind heute keine statischen Lösungen, sondern das sind hochdynamische Programme, an denen ich permanent auch Dinge verändern möchte, weiterentwickeln möchte. Und dafür brauche ich eine geeignete Software. Da haben wir cloudbasierte Produkte entwickelt, die hervorragend eben dazu geeignet sind, ja all die Logiken, die diese Programme haben, abzubilden. Das ist aber nicht alles, was wir anbieten. Denn wir haben gelernt, dass die Kunden oder die Unternehmen, die mit uns ins Gespräch kommen, häufig in der Initialphase noch gar nicht so richtig wissen, in welche Richtung das gehen soll. Da gibt es so eine Programmidee, da weiß man, in welche Richtung das gehen soll. Da stellen sich aber noch viele Detailfragen. Da geht es sehr, sehr viel auch um technische Integration. Da geht es auch um Business Cases, um Überzeugungsarbeit im Unternehmen, die geleistet werden muss. Und dabei unterstützen wir natürlich auch. Und das ist noch nicht mal alles, denn im laufenden Programmbetrieb entstehen natürlich auch immer wieder aufs Neue Fragen. Wie soll ich weitermachen? Was sind die nächsten Schritte, die ich mit dem Programm gehen soll? Und da begleiten wir. Also es ist nicht nur Technologie, es ist auch die Begleitung dazu.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also die Grundidee ist ja relativ einfach. Loyale Kunden bleiben länger und kaufen mehr. Das heißt, ich komme zur Erkenntnis, ich brauche ein Kundenloyalisierungsprogramm letztendlich, um sozusagen mehr Gewinn zu machen und meinen Gewinn einigermaßen abzusichern. Jetzt hast du ja schon gesagt, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man sich auf dem Markt mal umschaut, welche Loyalitätsprogramme es gibt, dann gibt es Programme, da kann man Punkte sammeln. Es gibt Programme, da bekommt man dann Zugang zu speziellen Events. Es gibt Programme, wo es gewisse Schwellwerte gibt, die man erreichen muss. Das heißt, ich muss mir ja erstmal eigentlich überlegen, was passt für meine Zielgruppe, was passt für mich letztendlich als Marke hinten dran. Das heißt, der fachliche Teil ist vermutlich erstmal das Allerwichtigste sozusagen, ne, wie ich mein Programm eigentlich strategisch begleiten muss. Da zwei Fragen. Ich habe verstanden, ihr beratet da auch. Ja, und zweite Frage, was wären so deine Empfehlungen, wie Kunden, wenn sie an dieser Stelle sind, letztendlich vorgehen sollten?
Also du hast zwei ganz wesentliche Punkte ja schon genannt, so trivial wie sie sind. Ein Programm muss zur Zielgruppe passen. Das heißt, wir führen gern und selbstverständlich viele Diskussionen mit den Unternehmen darüber. Für wen macht ihr das überhaupt? Habt ihr bereits Personas entwickelt? Habt ihr ein Bild von den Kunden, die ihr binden wollt? Geht es euch um ein Programm, was in der großen Breite wirken soll oder was vielleicht ganz speziell bestimmte Teilzielgruppen, ob das nun die Top-Kunden sind oder ob das auch bestimmte Affinitätskunden sind, Beispiel Familien- oder kinderorientierte Programme im Drogeriemarktsektor. Das sollte man für sich klar haben. Und die zweite Sache ist, ein Loyalty-Programm wirkt selten standalone. Ja, wir sehen zwar gewisse Parallelitäten zwischen den Programmen, die auf dem Markt sind und Ähnlichkeiten, aber letzten Endes hat jedes Unternehmen ein gewisses Markenimage, ein gewisses Wertegefüge, auch bereits eine gewisse Programmatik, wie man eben seine Identität, die Unternehmensidentität auch lebt. Und das ideale Loyalty-Programm, also gerade das handelsindividuelle Loyalty-Programm, das korrespondiert mit all diesen Dingen. Also wir haben zum Beispiel viele Diskussionen dann über ökologisch und soziale Positionierung von Unternehmen und wie man sowas in Loyalty-Programme reinbringen kann. Das heißt, diese Diskussionen führen wir und dann nähere ich mich so langsam aber sicher der Programmatik. Und der Part, den wir da übernehmen, wir sind keine Agentur, sondern wir unterhalten uns darüber, welche Kernmechanismen notwendig sind, um eben dieses Programm dann ideal in den Marketingmix des Unternehmens einzubetten. Nun muss ich dazu sagen, Jörg, wir sind da natürlich auch und insbesondere ein Technologieanbieter. Es gibt viele tolle Beratungsunternehmen, ihr seid eins davon, die da sicherlich einen ersten Beratungsschritt, auch einen wesentlichen Beratungsschritt gehen können. Aber wir versuchen eben an der Stelle den Kunden auch so abzuholen, dass wir es übersetzen in Loyalty-Logiken. Und interessant ist, dass man vor 10 Jahren und davor an solchen Stellen dann häufig auf den Punkt gekommen ist, boah, jetzt müssen wir was ganz Großes hochindividuell entwickeln. Also bis vor 10 Jahren wurde da noch sehr stark programmiert, sehr viel Aufwand getrieben. Da sind auch natürlich erhebliche Kosten entstanden. Heute kann man mit cloud-basierten Lösungen aufgrund der Flexibilität, die in solchen Produkten steckt, dann eben auch fast alle erdenklichen Mechanismen sehr, sehr gut abbilden.
Da werden wir gleich nochmal zu kommen, zu den verschiedenen Mechanismen natürlich und auch zu denen, was eure Software da anbietet. Ich würde nochmal ganz gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal eine Runde vorne bleiben, weil du ja schon gesagt hast, das Wichtigste ist erstmal, sich wirklich über die Zielgruppe Gedanken zu machen. Das Wichtigste ist ja auch, sich mal zu überlegen, für was stehe ich eigentlich letztendlich als Marke, als Brand, was macht meine Identität aus, um auch zu schauen, wie kann ich das mit dem Loyalitätsbindungsprogramm verknüpfen letztendlich mit dabei. Was sind denn so die 3 Top-Dos, die hast du vielleicht sogar schon genannt, die man machen kann, und was sind so die 3 Top-Don'ts, die man auf keinen Fall machen sollte, was du schon in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht kannst du ja auch das ein oder andere Praxisbeispiel, ohne Namen zu nennen, mit reinnehmen.
Das ist jetzt eine ziemliche Challenge, weil doch spontan. Aber du sagtest eben völlig richtig, 3 To-Dos sind auf jeden Fall zu Anfang notwendig. Also ich würde tatsächlich, um überhaupt mal in diese Loyalty-Welt reinzuschnuppern, würde ich mir Best Practices am Markt angucken. Es gibt ja eine erhebliche Anzahl an Loyalty-Programmen, die sehr erfolgreich laufen. Auch einige, die nicht so erfolgreich laufen. Das ist dann meistens nicht ganz so öffentlich, schon im deutschen Markt. Aber man kann da natürlich auch über den internationalen Tellerrand gucken, sich Trends anschauen, auch aus Studien Trends herausarbeiten, um zu verstehen, wohin sich ein Loyalty-Programm auch entwickeln kann. Die zweite Sache ist eben das intensive Sich-Beschäftigen mit den Zielgruppen. Und ich gehe da jetzt nochmal eine Ebene tiefer. Ich sagte eben schon, es ist extrem hilfreich, sich mit Personas auseinanderzusetzen. Das führt dann im nächsten Schritt dazu, dass ich mich natürlich auch mit den Customer Journeys dieser Zielgruppen auseinandersetze. Denn jeder, du und ich und viele andere Menschen, kaufen anders, sind im Konsumverhalten doch, obwohl wir vielleicht gewisse Ähnlichkeiten in unseren Strukturen und Verhaltensmustern und auch so zur Demografie haben. Wir haben ein anderes Kaufverhalten und damit muss ich mich auch auseinandersetzen. Das führt zu einem nächsten Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. wir lieben es, dass wir uns in diesen Phasen auch mit Painpoints auseinandersetzen. Also wir sprechen da immer von Painpoints und Gainpoints. Ja? Die Painpoints sind diejenigen, wo der Kunde irgendeinen Schmerz auf seiner Reise hat. Wo er sagt, nee, eher jetzt doch nicht. Ich will das Produkt nicht haben. Ich möchte es mir woanders kaufen. Ich gucke doch nochmal nach, ob ich es nicht woanders kriege. Und die versuchen wir natürlich mit dem Loyalty-Ansatz abzufangen. Ja? Also der Gesamt-Loyalty-Ansatz soll sich mit Painpoints auseinandersetzen. Da gibt es aber genauso die Gainpoints. Die Gainpoints sind für uns die kleinen Momente, wo das Herz im Kaufprozess anfängt zu klopfen. Und dieses Herzklopfen, das verstärken wir gerne mit den richtigen Botschaften, mit den richtigen Incentives. Und ja, dieser Gedankengang bezieht sich erstmal auf das, was Kunden wollen. So, Punkt 2. Punkt 3, auseinandersetzen mit der eigenen Identität aus Unternehmenssicht, haben wir eben drüber gesprochen, muss ich machen. Also, und daraus entsteht eine Loyalty-Vision, wo ich sage, okay, in diese Richtung soll das Programm nicht nur umgehen, sondern tatsächlich auch vielleicht auf eine 3- oder 5-Jahres-Frist gehen. Loyalty ist immer ein langfristiges Thema. Und dann hast du eben gefragt, was sind denn die Dinge, die man nicht machen sollte? Ein so ein Ding fällt mir sofort ein, was man nicht machen sollte. Ein Loyalty-Programm isoliert designen. Und mit isoliert meine ich nicht nur das, was ich eben schon gesagt habe, sondern das heißt auch innerhalb der Organisation nicht isoliert denken und designen. Loyalty geht jeden Bereich, jede Abteilung im Handelsunternehmen und natürlich genauso bei anderen Unternehmen an. Die Kundenbeziehung ist integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und des Unternehmenszwecks. Und damit muss ich alle Fachabteilungen schon in der Konzeption einbinden und noch wichtiger, auch im Programmbetrieb. Kein Loyalty-Programm funktioniert, wenn der Mitarbeiter vor Ort nicht hundertprozentig hinter dem Ansatz steht. Die meisten Loyalty-Programme scheitern aufgrund solcher Banalitäten, dass die Mitarbeiter, denken wir nochmal in Handelskategorien, in der Filiale keine Motivation haben, das Programm anzubieten, es wirklich vorzuschlagen, es zu erläutern, ja, die Kunden auch davon zu begeistern. Also ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz wichtiges Don't, wenn man es eben nicht macht. Ja. Ein zweites Don't ist, ich habe jetzt eben über die Loyalty-Vision gesprochen, die Loyalty-Ziele sind natürlich genauso wichtig. Von Anfang an intelligentes KPI-Management, ja, sich überlegen, was sind die kurzfristigen Effekte, die das Programm erzielen soll, was sind die langfristigen Effekte, die es erzielen muss. Das heißt, immer eine Messbarkeit sicherstellen. Dann gibt es heute aufgrund der Digitalität der Programme viel, viel mehr Möglichkeiten und auch, glaube ich, schon sehr, sehr viel mehr Brain dazu, was sinnvolle Messgrößen sind, um letzten Endes auch immer wieder vom Loyalty-Programm zu überzeugen. Denn das Programm ist ein riesen Marketing-Shift. Häufig jedenfalls. Und wenn dieser Marketing-Shift stattfindet, hat das auch mit Budget-Shifts zu tun. Das heißt, ich muss immer wieder davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, weiter in den Loyalty-Ansatz zu investieren. Und jetzt suche ich noch so ein bisschen nach einem dritten Don't, einen, den ich auch noch für sehr wichtig halte. Sehr frühzeitig auch über IT-Konzepte nachdenken. Das, was wir hier machen, das ist nicht isoliert. Also nicht umsonst sind die Lösungen, die wir anbieten, das sind API-Maschinen, die einfach wahnsinnig viele Schnittstellen in unterschiedliche Systeme haben, die sich in Systemlandschaften integrieren, mit anderer Technologie sprechen. Und ich glaube, ich brauche neben dem Loyalty-Konzept an sich programmatischer Natur auch ein Technologiekonzept. Und deshalb muss ich natürlich auch die IT-Abteilung von Anfang an echt stark ins Boot geholt haben.
Super. Also vielen Dank für die Beispiele. Ich kann das nur nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Ich habe auch so zwei Beispiele, einmal Do und einmal Don't. Du hast ja gesagt, viele Handelsunternehmen, aber Loyalty ist ja nicht nur ein Handelsthema. Also wir machen zum Beispiel gerade viel im Bankenbereich, die sich auch überlegen, wie kann man da Kunden loyalisieren. Aber auch beteiligt an einem Loyalitätsprogramm, was im Telekommunikationsbereich gewesen ist. Und da sieht man schon, man muss ja überlegen, wie die Mechanismen funktionieren. Es hat viel Geld gekostet, hat nichts gebracht, weil der Kunde konnte beim Abschluss des Telefonvertrags, konnte er sein Loyalty-Programm quasi angeben und hat dann Punkte sammeln können. Problem ist halt nur, er hat halt für sämtliche Telefonieminuten quasi Punkte gesammelt. Das ist zwar ganz schön, aber die meisten Kunden wussten das sozusagen nicht. Und gleichzeitig liefen bei dem Unternehmen dann aber die ganzen Punkte sozusagen mit bei auf. Das heißt, auf der anderen Seite ist viel Geld rausgegangen. Gleichzeitig gab es aber gar keine Berührungspunkte mehr zwischen dem Kunden und dem Loyalitätsprogramm quasi hinten dran, außer dass man irgendwie quartalsweise vielleicht so ein Punktestand zugeschickt worden ist. Und deswegen ist ja so wichtig, auch ein Konzept zu haben, dass der Kunde immer wieder sozusagen daran erinnert wird, dass er hier, was auch immer, Punkte sammeln kann, dass er mit dem in Berührung kommt. Deswegen sagt man ja auch bei vielen Bonusprogrammen, dass halt auch wichtig ist, dass die sozusagen auch an der Kasse, wie du gesagt hast, immer wieder natürlich benutzt werden und dass die nicht einfach sozusagen selbstständig passiert. Und der andere Teil, das habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, aber das ist immer noch so unglaublich gut, wie es gemacht worden ist, ist Douglas für mich. Douglas macht ja viel darüber, dass sozusagen das Bonus Bonusprogramm dazu führt, dass man dann Produkte in der Filiale bekommen kann, aber eben nicht irgendwie Punkte bekommt. Und als ich mich damals angemeldet habe, das auch zu vertesten, bin ich in die Filiale gegangen und habe gesagt, hey, ich hätte das gerne. Und dann habe ich einen schwierigen Kunden gegeben und gesagt, hey, das macht ja überhaupt keinen Sinn für mich. Ich kriege ja gar keine Punkte bei euch. Ich kann ja gar kein Geld sammeln. Dann macht das ja alles keinen Sinn. Und dann war ich mal total gespannt auf die Reaktion. Und dann hat mir die Mitarbeiterin damals freudestrahlend erklärt, wie toll das für mich ist, weil man Daten über mich sammelt, weil man dann erkennt, was ich für Produkte nutze und daraus dann ermitteln kann, was ich eigentlich haben möchte. Und dann kriege ich sozusagen Möglichkeiten, diese Produkte in Probenform in der Filiale zu bekommen. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Da hat eine Mitarbeiterin freudestrahlend von diesem Thema erzählt. Die hat freudestrahlend erzählt, wie sie meine Daten bekommt, wie sie die analysiert. Also eigentlich so das totale No-Go für jeden Kunden irgendwie hinten dran.
Nee, das kann man komplett umdrehen.
Und wie der Vorteil dann für mich ist, wo ich dachte so, das war so mega. Deswegen ist es, wie du sagst, total wichtig, alle mit einzubeziehen, weil natürlich jeder irgendwie Promoter ist und dem Kunden erklären muss, was der Vorteil an so einem Loyalitätsprogramm auch darstellt. Ne?
Ich liebe es gerade, dass du Douglas erwähnst. Vielleicht so ein bisschen Knister-Trivia. Wir sind tatsächlich mit der Douglas-Partnerschaft groß geworden. Wir machen viel mit bei Douglas, was die Beautica Premium betrifft. Und das ist ein lieber Kunde tatsächlich unseres Hauses. Man glaubt das kaum, seit 1995 und bis heute arbeiten wir eng zusammen und offen gesagt, vieles, was wir gelernt haben über Loyalty, haben wir auch von und mit Douglas gelernt. Ja, das hat uns immer geprägt und was uns schon sehr frühzeitig einfach begeistert hat, ist die Einbeziehung des Personals vor Ort. Was ich vorhin sagte, es ist immer automatisch, denke ich da an Douglas und denke, so musst du es machen. Ja? Und es ist schön von dir zu hören, dass das bis heute auch so funktioniert, diese Überzeugungsarbeit. Da kann es natürlich sinnvoll sein, auch zu incentivieren, um die Mitarbeiter da auch ein Stück weit dafür zu belohnen. Aber hey, auch da kann der Loyalty-Ansatz bei helfen. Also warum gebe ich den Mitarbeitern nicht ein eigenes Belohnungsschema auf Basis einer Mitarbeiterkarte oder Mitarbeiter-App, um dann eben auch individuell oder auch im Team dafür zu belohnen, welche Leistung hier am Kunden erbracht wird. Und ein Beispiel ist einfach herrlich. Du hast ja eben auch angedeutet, ja, eigentlich ist das in Deutschland, wird das immer so als No-Go-Thema betrachtet, diese große Personalisierungs-Datennutzungsfrage, Datenkrake und so weiter. Das Ganze kann man komplett umdrehen und sollte man inzwischen auch. Der Kunde, wir haben da selber gerade eigene Studien zu angestellt, der Kunde, die Kundin, die wollen relevante Botschaften. Und darüber kann ich das auch erklären, dass ich sage, du hast doch bestimmte Produktvorlieben. Natürlich wollen wir dich gezielt bewerben und belohnen und nicht irgendwelche Botschaften streuen, die für dich überhaupt nicht relevant sind und dich unterm Strich nur nerven. Und das ist im Übrigen was, da sind alle Handelsunternehmen dran. Und das Telekommunikationsbeispiel von dir, ja, ebenso herrlich. Da muss man sich schon die Frage stellen, warum? Ja, es gibt für ein Telekommunikationsunternehmen sicherlich viele Möglichkeiten, auch ein Loyalty-Ökosystem aufzubauen und nicht einfach nur die Gesprächsminuten zu belohnen und damit auch eine Loyalty-Welt zu schaffen, die für den Kunden, ich verwende das Wort wieder, relevant ist, die begeistert und die ihn auch immer wieder auf das Loyalty-Programm stößt. Denn nur dann macht es ja Sinn. Im Übrigen der zweite große Sinn, nämlich überhaupt erstmal Daten zu erheben, das ist für den Handel immens wichtig. Da ist natürlich ein Telekommunikationsunternehmen von der Ausgangslage viel besser davor. Ihre Kunden kennen sie.
Ja, genau. Also das ist ja genau der Punkt. Für den Handel ist das ja mega hilfreich, dann die Informationen bei den Kunden zu bekommen. Es gibt ja noch andere Arten, den Kunden zu emotionalisieren. Ich habe das jedes Wochenende quasi, wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich gerne meine kleine Tochter mit und die fordert von mir immer an, dass wir zum Rewe gehen. So, und dann frage ich halt, warum denn zum Rewe, bitteschön?
Ich ahne warum.
Warum?
Paw Patrol, jawohl.
Genau, weil man am Ende, da kriegt man natürlich diese wunderschönen Coupons quasi oder man kriegt halt manchmal auch, je nachdem, was gerade in ist, so kleine Tütchen mit Sammelbildern quasi drinnen. Und da merke ich schon, das war nicht eben so schön, als du gesagt hast, diesen Kunden so stark zu emotionalisieren, wo ich denke, da bin ich nicht emotionalisiert, dass meine Tochter emotionalisiert und übt massiven Druck aus, dass wir dann auch entsprechend immer dahin fahren quasi. Ist ein auch funktionierendes Programm, wie man merkt, weil ich gezwungen werde, da einkaufen zu gehen, hat aber den Nachteil, ich gewinne nichts an Informationen über den Kunden am Ende des Tages. Ne?
Richtig, richtig. Hat trotzdem individuellen Zweck und deshalb macht Rewe sowas auch standalone oder parallel zu mehreren Loyalty-Ansätzen, die laufen, weil es eben eine bestimmte Zielgruppe bedient, offensichtlich uns. Ich bin in derselben Situation, meine Tochter ist 5, ich erlebe das auch mit. Mein Einkaufsverhalten im Lebensmittelbereich ändert sich alle 3 Monate, nämlich wenn irgendeiner der Händler wieder was auflegt. Ich glaube, Paw Patrol war jemand anders, das war Aldi, aber die Logik ist dieselbe. Und klar, hat auch was mit zumindest temporärer Loyalisierung zu tun, auf unsere Kinder hören wir, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Aber das hält natürlich nicht, weil ich eben die Daten nicht gewinne, weil ich nicht weiter mit dem Kunden arbeiten kann und diese Programme natürlich letzten Endes auch eher Kampagnen sind.
Genau, ja, ich muss gestehen, zum Glück ging diese Paw Patrol-Zeit komplett an meinen Kindern vorbei.
Froh.
Glück gehabt, genau. Jetzt haben wir schon das Programm selber quasi gemacht. Jetzt hast du eben gesagt, früher haben Unternehmen gerne mal alles selber entwickelt. Ja, das waren noch die Zeiten der großen ITs und Unternehmen, die alles selber basteln wollten. Jetzt gibt es SaaS-Software, jetzt gibt es euch quasi. Und du sagst, ihr seid in der Lage, letztendlich jede Art von Programmmechanik abzubilden, oder? Und wie kann ich mir das vorstellen?
Jede ist schon ein bisschen vermessen, also da wäre ich zögerlich, aber ich sag mal, 80 bis 90% der in unseren, sagen wir, kontinentaleuropäischen Märkten gängigen Loyalty-Mechanismen lassen sich über unsere Technologie abbilden. Und dann gibt es 10% in der Spitze, wo wir vielleicht sagen, wow, okay, das ist jetzt ganz krasser Scheiß, ja, da sind wir dann wahrscheinlich auch nicht die Richtigen.
Kannst du mal sagen, was sind so die gängigen Mechanismen quasi? Also natürlich gibt es Punkte, Nichtpunkte, dann gibt es Schwellwerte, dann gibt es andere. Kannst du mal sagen, was so für dich so die typischen Kategorien sind, zwischen denen sich die Unternehmen so ein bisschen entscheiden?
Einerseits entscheiden, andererseits natürlich, wo wir vielleicht auch immer wieder Parallelen haben. Also Parallelen haben wir eigentlich fast immer in Zählmechanismen. Ja? Also irgendwo gibt es immer einen Zählmechanismus. Ob das jetzt der Umsatz einfach nur ist, das ist so die schnödeste Variante, dass ich sage, ich zähle nur Umsatz und mithin ist das Programm auch letzten Endes nur transaktional. Ja, Umsatz führt zu Vergütung in Form eines Cashbacks. Sehen wir viel im Baumarktbereich, da gibt es auch Zielkunden, die das einfach exakt genauso haben wollen. Oder ich zähle eben Punkte, wo ich viel, viel mehr Möglichkeiten habe. Ja, also da habe ich Gamifizierungsmöglichkeiten, da kann ich natürlich entlang der Customer Journey auch Kontaktpunkte einbinden, die nicht transaktional, sondern nur interaktional sind. Da kann ich dann Statusansätze draufsetzen, da kann ich natürlich vielfältige Burn-Mechanismen, also Nutzungsmechanismen draufsetzen, das kann ich über Coupons ausschütten, das kann ich natürlich auch Geldwert ausschütten, da muss ich nur immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich zu viele Punkte interaktional sammeln kann, dann kostet mich das nachher viel Geld, wenn ich dafür Rabatte rauslege und, und. Da gibt es viele Spielwiesen drumherum, aber dieser Zählmechanismus ist ganz häufig erstmal im Mittelpunkt. Und die zweite Sache, die einfach inzwischen ganz klar auch im Mittelpunkt ist, das ist jetzt, glaube ich, ein Ergebnis der Diskussion der letzten 5 bis 10 Jahre, ist, dass ich einen Loyalty-Loop insofern schließen möchte, dass ich sage, ich versuche eben auch ein Kundenverständnis zu erreichen. Ich sammle die Daten und ich nutze diese Informationen auch wieder, um mein Loyalty-Programm nachher personalisierter auszusteuern. Das heißt, so ein bisschen weg vom Streurabatt, 3% auf alles, hin zu, wie exakt muss ich den Jörg eigentlich belohnen, damit der Impuls zum Kaufen reicht. Das hängt gleich mit der Gegenfrage zusammen, muss ich den Jörg überhaupt belohnen? Ja? Oder ist er nicht einer, der entweder eh nicht kauft oder der sowieso kaufen würde? Dann muss ich das gar nicht erst machen. Also diese Intelligenz hinten dran, dass ich sehr, sehr individuell auch werde in der Ausspielung von Vorteilen. Das ist ein ganz großes Thema. Da sind eben alle dran. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr auch die Gemeinsamkeiten beleuchtet, aber ich glaube, das gibt so ein Bild.
Ja, ich finde den zweiten Teil sozusagen auch nochmal sehr schön, den du beschrieben hast. Kann man aus dem Bereich der Datenanalytik, kann man sich ja auch sehr austoben sozusagen mit dabei, weil, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Punkt pro Euro quasi gebe, dann mache ich das ja erstmal mit der Gießkanne hinten dran. Und dann geht ja mit Diskussion los, naja, aber irgendwie, keine Ahnung, 70% der Kunden würden ja auch quasi so kaufen. Das heißt, die bekommen den Punkt quasi, ohne dass ich wirklich einen Mehrwert habe und ohne dieses Loyalisierungsprogramm hätten die ja das auch quasi genommen. Das heißt, ich verschenke eigentlich Geld. Das ist ja immer die Diskussionsfrage hinten dran, weil ich möchte ja eigentlich nur diesen Punkt geben an die Menschen, die nicht kaufen würden, wenn sie ihn nicht bekommen würden, sozusagen. Ne? Beziehungsweise, da gibt es Menschen, die brauchen mehr als einen Punkt, die brauchen vielleicht 2 oder 3 Punkte, sozusagen. Und da liegt ja sozusagen nachher auch die Krux. Also wir haben das auch ganz häufig, wenn wir Modelle aufbauen, wo wir so Kündigermodellvorhersagen machen. Das macht man ja, um dann auf den Kunden quasi zuzugehen, den zu halten. Das macht man ganz häufig dann auch irgendwie monetär mit dabei. Und was da total wichtig ist, ist zu jedem Kündigermodell, sage ich immer, gehört auch ein Schläfermodell. Weil es gibt Kunden, die zeigen so eine Art Kündigerverhalten, aber die sind einfach so Wechselträge, die würden gar nicht kündigen. Und wenn ich dann aber auf die zugehe und denen dann halt irgendwie einen günstigeren Tarif anbiete und die versuche zu halten, dann gehe ich ja mit einem Invest rein, den ich gar nicht brauche, weil die so träge sind, dass sie gar nicht kündigen würden. Und das ist genau das, was man nachher austariert, ne? Was ihr dann auch eurem System machen könnt.
Vollkommen richtig. Können wir mit unserem System machen? Da habe ich natürlich zwei unterschiedliche Kunden. Kundengruppen. Bei den sehr großen Kunden ist es so, dass die meistens auf dem Weg sind zu einer ganzheitlichen Kundenbetrachtung. Wir haben gerade ein großes Projekt abgeschlossen mit einer Baumarktkette in Deutschland, die in Richtung dieses Golden Records marschiert sind, wo sie gesagt haben, also Moment mal, diese ganzen Logiken, die du eben beschrieben hast, die machen wir natürlich nicht nur auf den Daten des Loyalty-Programms, sondern wir haben rundherum noch deutlich mehr Datenquellen, die wir zusammenführen wollen. War ein Megaprojekt, was wir da gerade begleiten durften. Das war super spannend. Wir haben aber auch die mittelständischen Einzelhändler, die sagen, Knister, super, das wird es alles von euch kriegen, dass wir die Logiken innerhalb der Loyalty-Mechanik haben, dass wir eine ganzheitliche Loyalty-Produktwelt haben, die eben auch diese Segmentierung beinhaltet. Wir haben eigens aus dem Grund, wir alle diskutieren ja aktuell ganz, ganz viel über Zusammenspiel von künstlicher Intelligenz und Marketing Automation. Wir haben eigens dafür letztes Jahr ein Team aufgesetzt, wo wir gesagt haben, dieses Team wird sich ausschließlich damit beschäftigen, wie wir intelligent Daten nutzen können und wie wir so etwas eben auch im Rahmen unserer Loyalty Cloud produktisieren können. Da hörst du schon durch. Da sind die meisten auch noch nicht da angekommen, wo die Vision ist. Ja? Und wir sind es offen gesagt auch nicht. Das ist etwas, was in der Entwicklung ist und sich mit unseren Kunden auch weiterentwickelt. Aber das ist ein großes Thema, an dem wir dran sind.
Hast du auch noch einen Tipp sozusagen, wenn wir jetzt rein von der Mechanikabbildung sind, was man da machen sollte oder vielleicht nicht machen sollte? Ich zum Beispiel mache hier mal sozusagen so einen Cross-Verweis. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit dem Sebastian Hense. Der hat das Bonusprogramm für Kick aufgebaut, genau. Und er hat es so wunderschön beschrieben, wie sie es gemacht haben. Die wollten schnell sein, wie sie strategischen Leitplanken reingezogen haben, wie sie sich überlegt haben. Genau wie du gesagt hast, was ist meine Zielgruppe eigentlich? Na, war klar, na, die Zielgruppe hat jetzt nicht so viel Geld, dass ich da jetzt auf Umsatzsteigerung irgendwie hinten dran gehe, sondern wir müssen auf Frequenz gehen. Und dann die Frage, wie kann ich individuell für jeden Einzelnen das machen? Na, also total gut.
Ja. Super gemacht.
So, die haben das sehr klar und sehr schlank aufgebaut. Ich kann mir Kunden vorstellen, die vielleicht sehr komplexe Regelwerke zusammenbauen. Gibt es diese Fälle?
Ja, die gibt's. Die gibt's.
Also, genau. Was ist so dein Tipp sozusagen, wie Kunden da gedanklich rangehen sollten, dass die Mechanik vielleicht nicht etwas oversophisticated ist?
Diese Keep it simple Botschaft, gerade am Anfang, die gilt auch hier. Und den Sebastian Hense, den feiere ich aus demselben Grund auch ab, weil er hat sich mit seiner Zielgruppe beschäftigt und hat sich gesagt, es ist falsch, unsere Zielgruppe für mehr Umsatz zu belohnen, weil die können ab einem bestimmten Punkt nicht zwangsläufig immer noch mehr Umsatz machen. Aber ich möchte sie stärker erstmal an uns binden. Ich möchte die Frequenz unterstützen. Ich bin doch schon happy, wenn die Kunden überhaupt erstmal in die Filiale kommen. Ja, so. Und deshalb wird Frequenz belohnt. Ja, finde ich es ganz toll, wie er und wie das Team bei Kick darüber nachgedacht hat. Wir haben nun unterschiedliche Situationen. Also vielleicht auch mal wieder ein bisschen Loyalty-Trivia, mal so eine Zahl. Wir haben letztes Jahr mal erhoben, dass dort, wo wir neue Technologie verkaufen, in 4 von 5 Fällen vorher schon ein Loyalty-Programm existierte, was migriert werden muss. Zumindest gilt das für Knister. Das ist eine andere Voraussetzung, als wenn du sagst, ich fange ganz von vorne an. Das spielt auch eine Rolle, was die Komplexität der Programme betrifft. Also ich nenne dir mal 2 Beispiele. Wir arbeiten seit etwa 3 Jahren auf der Cloud mit unserem lieben Kunden Engelhorn zusammen. Es war einer der ersten Kunden, die bei uns in die Cloud-Welt reingegangen sind. Und Engelhorn ist im Mannheimer Raum, Luxuskaufhaus, unheimlich tolles Shopping-Erlebnis, sehr, sehr hoch emotional. Also jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich so, ja, genau so wird Handel gemacht. Ja, genau so macht es echt Spaß. Und natürlich hatten die schon viele weiterführende Gedanken, wie sie ihr Programm aufs nächste Level heben. An der Stelle kannst du es aber auch machen, wenn du dann eine saubere Migration hinlegst, dann kannst du relativ schnell in Weiterentwicklungsschritte gehen und Engelhorn hat angefangen, Ökosystem aufzubauen, wo man Kino, öffentlichen Nahverkehr, die eigene Gastronomie eingebunden hat, wo man Erlebnisprämien in das Programm einbringt, wo man jetzt gerade noch weitere Schritte geht, um das Programm zu entwickeln. Dann kann man auch relativ schnell, ich sag mal, die volle Power von unseren Lösungen nutzen. Jetzt gebe ich dir aber mal ein Gegenbeispiel. Letztes Jahr haben wir ein ganz tolles Programm gestartet. Es war auch super erfolgreich von den Teilnehmerzahlen. Bei Porta ist ein mittelständisches Möbelhaus. Ich glaube, wir haben 27 Möbelhäuser oder sowas, eher so in so einem mitteldeutschen Gürtel. Und die haben wirklich ganz vorne angefangen. Die haben sehr viele Gedanken sich vorher gemacht, wie sie eine Loyalty Roadmap auch betrachten. Gar nicht aus der technologischen Perspektive, sondern aus der programmatischen Perspektive. Womit fangen wir an und wie geht es weiter? Eine zweite Sache, die super gemacht haben in dem Kontext war, die haben sich auch mit Zielgruppe beschäftigt. Die haben nämlich gesagt, wir wollen eine seniorere Zielgruppe anpacken. Wir wollen die Babyboomer anpacken. Da sehen wir große Effekte. Da hat man gesagt, in der Technologie, wenn wir anfangen, brauchen wir erstmal niedrige Einstiegshürden vom Onboarding und wir brauchen attraktive Prämien in der Initialphase. Also die hat eine ganz klare Zielsetzung, erstmal so viele Kunden wie möglich in das Programm zu kriegen, mit einem Fokus auf die genannte Zielgruppe. So, und da hat man ganz einfache Cashback-Mechanismen für die Initialkäufer aufgesetzt, hat man aufs erste halbe Jahr überhaupt noch nicht darüber nachgedacht, wie ein komplexes Loyalty-Programm aussieht. Die Zielgruppe sollte es erstmal verstehen, die sollte reinkommen. Und jetzt ist man dabei, mit der Zielgruppe im Dialog, mit den ersten Teilnehmern im Dialog, zu überlegen, wie geht es denn weiter? Was wollt ihr denn als nächstes? Was können wir denn als nächstes anbieten? Wie kann die Mechanik im nächsten Schritt aussehen? Die führen tatsächlich jetzt erst im zweiten Schritt ein Punkteprogramm ein. Da war eben auch ganz klar die Voraussetzung, wir brauchen eine Softwarelösung, die auch Wege mitgehen kann. Und das ist das Gegenbeispiel zu Engelhorn, die eben sehr komplex eingestiegen sind und das auch konnten. Und hier haben wir eine Situation, wo man ganz, ganz einfach ins Programm einsteigt.
Wie kommt es, dass vorhandene Programme zu euch migrieren? Liegt es einfach daran, dass ihr weitere Funktionalitäten anbietet? Seid ihr einfach nur günstiger? Oder warum machen das Unternehmen, die von ihrem existierenden Programm dann zu euch kommen?
Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Migrationsansätze. Das, was wir offen gesagt am häufigsten erleben, sind dann Ansätze, die programmatisch erweitert werden sollen, wo die Zielgruppe aber letzten Endes über eine reine Datenmigration ongeboardet wird. Warum machen die das? Einfacher Grund, weil die vorhandene Technologie zu statisch war, ist, die eingesetzt wurde und man nächste Schritte nicht gehen kann. Das sind ganz häufig Programme, die, ich sag mal, zwischen 2000 und 2010 entstanden sind. War so eine Phase sicherlich auch mit dem Aufstieg von Payback, wo viele Unternehmen, die nicht an Payback teilgenommen haben, gesagt haben, ach, wir müssen da auch irgendwie was machen. Ja, lass uns zusehen, dass wir Rabatte raushauen, lass uns zusehen, dass wir ganz einfache Zählmechanismen aufsetzen. Und das war, du hast es vorhin schon gesagt, auch die Zeit, wo die eigene IT-Abteilung sich hingesetzt hat und sowas dann eben gebaut hat. Vielleicht hat man einen Dienstleister mit drin gehabt, der dann auch etwas gebaut hat, mal mehr, mal weniger komplex, aber ziemlich immer statisch. Und natürlich stößt das heute an seine Probleme. Ich kann das Programm nicht dynamisieren, ich kann nicht die Lebendigkeit reinbringen, ich kann keine neuen Mechanismen draufsetzen. Ich habe ganz häufig Probleme damit, dass ich Daten gesammelt habe, die sich aber in Silos befinden und die ich überhaupt nicht sinnvoll nutzen kann in Form von Kampagnen und Personalisierungslogiken. Da habe ich eine ganz schlichte Regelkommunikation drauf. Ja, und irgendwann sagt das Marketing, Leute, wir müssen eine Schippe drauflegen. Und meistens ist es so, dass die eigene IT-Abteilung dann auch an einen Punkt kommt, wo sie sagen, jetzt wird's heikel. Und sei es nur aus Ressourcengründen.
Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Vor allem, weil du ja, wie gesagt hast, mein System sehr modular aufgebaut ist und ich dann auch verschiedene Arten der Programmatik erweitern oder auch umändern kann, wenn ich das Gefühl habe, das brauche ich jetzt für meine jeweiligen Zielgruppen. Dann gehen wir einen Schritt weiter, gehen wir in die Technik rein. Du hast vorhin gesagt, man muss sich auch mal über die technische Infrastruktur Gedanken machen. Was sind so die typischen Fragestellungen, die da auf einen zukommen? Wo kann es mal haken und worüber sollte man sich Gedanken machen?
Ich hatte es angedeutet, ein Loyalty-Ansatz hat viele Schnittstellen. Und ich nenne mal eine, die aus unserer Sicht häufig erstmal die herausforderndste ist. Das ist die Kassensoftware. Ja, also in dem Moment... Da wissen wir, die ganze Welt der Kassensoftware, es ändert sich jetzt gerade ein bisschen, aber die ist sehr, sehr heterogen. Ja, wir sehen immer noch viele Einzelhändler, die sehr individuelle Kassensoftware haben. Ich lege noch eine Schippe drauf. Wir sehen Franchise-Strukturen, wir sehen zum Teil genossenschaftliche Strukturen im Handel, wo in der Zentrale gar kein Zugriff auf die Kassensysteme vorhanden ist. Wir haben es auch schon gehört, dass ein Franchiser sagt, ich weiß gar nicht, was da draußen steht. Wir haben 13 unterschiedliche Kassensysteme und so weiter. Das sind natürlich alles Projekte, wo die auch dran sind und das auch ändern wollen. Aber es ist für uns häufig die größte Herausforderung. Also wir haben es tatsächlich im Extremfall schon erlebt, dass, um Schnittstellen zu uns herzustellen, eigenentwickelter Kassensoftware Leute aus der Pension geholt wurden, um Möglichkeiten zu schaffen. Und das ist natürlich für uns, ist das wahnsinnig schwierig. Auf der anderen Seite muss ich auch immer sagen, unsere Stärke ist, kleiner Spoiler, dass wir hier eben auch Leute bei uns im Team haben, die sich mit sowas dann auch mal auskennen. Wir haben ja auch ein bisschen Historie und wir haben die Leute hier in Hamburg. Also wir können auch helfen, aber letzten Endes ist das nicht unser Ansatz. Kassensoftware ist immer eine Herausforderung. Da sieht der Online-Shop immer schon viel einfacher aus. Ja? Also wenn es den dann gibt, quasi zwangsläufig modern aufgestellt. So, dann haben wir den zweiten Bereich, der auch immer viele Gedanken verdient. Gibt es ein CRM, ein vorhandenes? Und was ist nachher das führende System? Gott sei Dank können wir da viele unterschiedliche Ansätze abbilden. Aber die Kernfrage, stellen wir das CRM da? Ist das Loyalty-System sozusagen der Monolith in der Mitte? Oder gibt es bereits ein CRM? Du hast vorhin von Telekommunikation gesprochen, da brauche ich diese Frage nicht mehr zu stellen. Da gibt es aber viele Interaktionsfragen irgendwo. So, und dann gibt es noch einen Bereich, der, finde ich, eigentlich nicht der komplexeste ist. Wir ziehen unsere Grenze dort, wo Marketing Automation im Sinne von Kampagnenmanagement einsetzt. Ja, weil da gibt es ganz viele Lösungen am Markt. Da sind häufig auch schon Lösungen im Einsatz. Und mit diesen Lösungen müssen wir natürlich auch sprechen. Da kristallisiert sich inzwischen raus, dass da 5 bis maximal 10 Anbieter im deutschen Markt führend sind. Da haben wir mit den meisten aber auch schon Erfahrungen gesammelt und wir reden da über API-First-Ansätze, die gut miteinander sprechen. Das funktioniert. Also in der Rangreihung, wo ist es schwierig bis hin zu, wo haben wir am wenigsten Probleme, sind das, glaube ich, die großen Blöcke. Ich könnte jetzt noch was über ERP-Systeme, Notwendigkeit der Anbindung dort, buchhalterische Themen, sowohl im Loyalty- als auch im Giftcard-Bereich und so weiter sprechen, aber ich glaube, das führt zu weit. Am Ende haben wir auch noch ganz viele Touchpoints, die angebunden werden wollen. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Aber die großen Themen sind genannt.
Unterschreibe ich. Ich musste auch ziemlich lachen natürlich, weil ich habe ja sehr viele Loyalty- und CRM-Projekte im Handel gemacht. Und natürlich ist die Kasse heilig sozusagen hinten dran. Da darf nichts kaputt gehen. Das ist halt...
Kommt noch dazu.
Das war immer so eine extreme Herausforderung. Ja, führendes System ist natürlich der Klassiker hinten dran. Was ich auch sehe, ist halt genau das Thema Anbindung ins ERP-System. Spätestens dann, wenn man irgendwie Couponing hat, was aus dem ERP-System irgendwie kommt, muss das ja dann auch mitlaufen. Ne? Also das sind so Themen, die irgendwie laufen müssen, immer der Klassiker hinten dran. Wobei wird logischerweise besser, weil wir, wie du sagst, API-Schnittstellen vorhanden sind und man besser integrieren kann mit jedem Jahr sozusagen. Ich habe ja noch in der Steinzeit an den Themen gearbeitet.
Da kommen bei uns auch so Themen dazu, wo kommt denn der Kassenbon eigentlich her? Ja, so historisch, da war das relativ einfach. Da haben wir gesagt, okay, 80 Euro Umsatz, 3%, lässt sich relativ schnell ausrechnen, was du einen Vorteil kriegst. Ja, heute, wenn ich also eine Kampagne fahre, wo ich sage, in der Filiale 12 möchte ich in den nächsten 4 Wochen montagvormittags auf die Produktgruppe so und so doppelte Punkte ausschütten. Und das sind Gedankengänge, die gibt's bei den Händlern, weil sie eben am Montagmorgen Frequenz reinbringen wollen oder sowas. Ja, dann muss ich die Produktgruppe natürlich irgendwo auch haben. Ich muss das schon wissen, ob der Kunde das gekauft hat oder nicht. Das hat jetzt noch nichts mit Datenanalytik zu tun. Dafür hätte ich das sowieso alles ganz gerne. Aber ich muss auch die Reward-Mechanismen an sich intelligent aussteuern können. Und das braucht natürlich alles Schnittstelle. Kann ich irgendwo aus der Kasse kriegen, ist aber eigentlich heute gar nicht so gängig, ja, sondern ich versuche mir das dann hintenrum irgendwo aus den zentralen Systemen zu ziehen. Ja, das sind alles Themen, aber es ist auch alles zu bewältigen. Also es soll jetzt bitte nicht so klingen, als wenn das nicht geht. Das geht schon.
Es kostet nur die Nerven der Dienstleister. Also der Berater meine ich jetzt.
Man findet ja auch zusammen. Das ist ja immer das Schöne an so einem Prozess, wenn man gemeinsam was aufsetzt. Die Teams finden dann ja auch zusammen. Ja? Also irgendwann ist das dann auch geschmeidig. Aus so einer Welt kommen wir ja auch. Jetzt muss ich immer dazu sagen, wir wollen natürlich auch skalieren. Ja, wir wollen idealerweise auch mal Software verkaufen, ohne dass wir ständig unsere Nase in Projektarbeit reinstecken müssen. Aber die Realität ist schon so, dass wir meistens doch mehr oder weniger involviert sind. Ich habe allerdings gerade ein Beispiel und da habe ich mich diese Woche wahnsinnig drüber gefreut. Und ich habe ja auch geschildert, wir sind ja auch auf einem Weg. Wir hatten diese Woche tatsächlich am Montagmorgen eine Situation, wo wir uns bei einem Kunden gefragt haben, ist der denn überhaupt schon live gegangen oder nicht? Der sollte doch letzte Woche live gegangen sein. Und wir hatten es im Management nicht mitgekriegt. Ja? Und da haben wir erst gedacht, oh Gott, warum äußert sich denn da keiner? Warum kriegen wir nichts mit? Und dann sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen. Das ist mal richtig gut, dass wir nichts mitgekriegt haben, weil das kann eigentlich nur heißen, dass es einigermaßen geschmeidig und ohne unser Zutun funktioniert hat. Also wie mit Kindern irgendwie, wenn du nichts hörst, ist alles gut. Und siehe da, war tatsächlich so, dass wir da mal eine Software verkauft haben, ein bisschen beratend unterstützt haben, der Kunde hat vieles selber gemacht, läuft. Ja, und das ist echt mal herrlich, sowas auch mal zu erleben.
Das stimmt. Sehr, sehr schön. Kommen wir zum letzten Punkt, Messbarkeit. Du hast ja schon gesagt, ihr habt nachher verschiedene Möglichkeiten der Datenauswertung hinten dran. Man kann die wundervoll verwenden und Co. Da will ich gar nicht eingehen, sondern ich will auf das Thema Messbarkeit eingehen. Man richtet ja vorher immer Programme. Ich kenne aber auch die Stimmen, die halt sagen so, ja, aber das ist ja alles nur Augenwischerei letztendlich, weil du kannst es ja gar nicht vergleichen. Nur die Kunden, die sowieso mehr gekauft hätten, gehen dann vielleicht zu dem Kundenbindungsprogramm. Wir kriegen die anderen quasi gar nicht rein. Wie kann ich denn, nehmen wir mal an, ich bin jetzt der Kundenbindungsprogrammleiter, haben wir quasi eines eingeführt und ich kenne viele Unternehmen, wo das trotz allem immer noch umstrittig ist sozusagen hinten dran. Bringt das wirklich was? was. Wie kann ich denn eigentlich beim lebenden Objekt quasi mal begründen, dass es funktioniert? Weil so richtige Kontrollgruppen habe ich ja nur so begrenzt quasi hinten dran, weil die ja entweder schon zum Bonusprogramm gehören oder sie gehören nicht mit dazu. Dann gibt es immer die Frage, was war Henne, was war Ei? Also waren die eh schon affin und eher kaufwillig und haben sich deswegen noch dem Programm quasi angeschlossen oder hat das Programm sie nachher letztendlich dazu gebracht, mehr zu kaufen? Weil darum geht es ja eigentlich. Also wie siehst du die Sache und wie helft dir vielleicht auch Loyalitätsleitern auch in der internen Vermarktung von den Programmen, die ja durchaus das ein oder andere Mal auch ein bisschen im internen Widerspruch stehen?
Ja, also erstmal vorneweg, du hast natürlich recht, ja. Also diese Messbarkeitsherausforderung, die du eben geschildert hast, die gibt's natürlich. Und ich habe eine self-fulfilling prophecy, also dass natürlich meine Stammkunden stärker auf den Loyalty-Ansatz reflektieren als die Gelegenheitskunden. Nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich Verhaltensänderungen im Zielpublikum festzustellen. Und da kann ich natürlich über lange Zeit schon was machen. Wir haben vorhin mal über Kunden gesprochen, die schon sehr langjährig bei uns sind. Und da kann ich natürlich schon beobachten, wie sich die persönliche Umsatzentwicklung, die zweifelsohne natürlich auch externe Einflussgrößen hat, Einkommensveränderung, Alterung etc., wie sich so etwas verändert. Und da freut sich ein Händler schon, wenn ein Endkunde sein Kaufverhalten immer weiter ändert. Ja? Dadurch, dass sich Frequenz steigert, dadurch, dass vielleicht eher Premium-Produkte gekauft werden, dass der Kassenbon sich natürlich zunächst mal erhöht und so weiter. Weil wenn ich da jetzt jedes Jahr irgendwie 5% Umsatz drauflege, dann hat das was mit Kundenwertsteigerung zu tun. Und mit Kundenwertsteigerung ist tatsächlich so ein bisschen das heilige Gral momentan, was Messbarkeit betrifft. Ja? Das ist auch alles nicht ganz einfach und da gibt es auch viele Thesen und die Realität zeigt das da auch. Meistens Meinung dahinter stehen, weil es immer eine Zukunftsprognose, ja, da hilft uns auch nur KI bedingt, aber da kann ich natürlich irgendwann sehr, sehr gut monitoren. Eine zweite Größe, die wir sehr, sehr spannend finden, die hat tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen überraschenderweise gar nicht so viel mit Umsatz und der Verhaltensänderung der Endkunden zu tun, sondern die hat dann eher damit zu tun, wie ich meine Marketing-Spendings optimieren kann. Denn das ist tatsächlich ein Riesenhebel, der häufig unterschätzt wird. Wir kriegen es alle mit, wie in den letzten Jahren beispielsweise Lebensmitteleinzelhandel, aber auch die Möbliten, Drogeriehändler umgestellt haben von Printwerbung, Postwurf und so weiter auf digital. Und das ist verbunden mit einerseits dem Wunsch natürlich nach Kosteneinsparung und andererseits mit der Sorge um die Konversion. Ja, also Postwurf ist Mist, das haben alle gewusst irgendwie. Und trotzdem hat jeder Schiss davor gehabt, wenn ich es einstelle, was für Umsätze da wegbrechen. Und jetzt digitalisiere ich sowas. Und das heißt natürlich nicht, dass ich ein PDF draus mache, sondern dass ich es in meinen Loyalty-Ansatz einbette, dass ich intelligent Coupons ausspiele, dass ich Relevanz schaffe, all die guten Dinge. Und plötzlich habe ich deutlich niedrigere Marketingkosten und gleichzeitig den Effekt der höheren Relevanz für den Kunden, die idealerweise zu besserer Konversion oder ich kann ja jetzt überhaupt mal Konversion messen, die kann ich ja weiter optimieren, also zu einer immer besseren Konversion führt. Und das sind tatsächlich Diskussionen, die wir interessanterweise ganz, ganz viel führen, wenn wir über KPIs sprechen. Also es kommen ganz viele Unternehmen, die sagen, mit unserem Marketing und der Budgetverteilung, das geht spätestens jetzt nicht mehr so weiter. Ja, also viele Unternehmen, die da schon sehr digital unterwegs sind, haben ihre Hausaufgaben längst getan, aber es gibt eben auch noch viele, die ihre Hausaufgaben noch nicht getan haben. Und da können wir eine ganze Menge rausholen. Also es ist die Kundenwertdiskussion, es ist die Marketing-Spend und ich sag mal dazwischen die Konversionsdiskussion, die ganz, ganz wesentlich sind und die vielleicht frühere Messgrößen wie Bon-Durchdringung und sowas überholen. Ja? Also eine Bon-Durchdringung ist zwar immer noch irgendwie ganz hilfreich, um mal zu verstehen irgendwie, ob das Programm in der Breite angekommen ist. Aber das muss ja gar nicht immer das Ziel sein. Und eine Bon-Durchdringung sagt mir erstmal noch gar nichts.
Du sagst, das Thema Kundenwertdiskussion habt ihr. Klingt so, als wäre Kundenwert für euch auch generell relevante Kennzahl, die ihr bildet. Ist das bei euch im Standardpaket mit drinnen?
Stand heute ist das im Standardpaket noch nicht mit drin. Das ist jetzt die große Entwicklung für 2025. Wir haben sehr, sehr viel Arbeit in den letzten Jahren reingesteckt in das Thema Recommender. Da sind wir sehr, sehr weit. Das ist für mich eine zweite Säule in der Analytik. Das spielt auch zusammen. Die Kundenwertfrage ist die, wie viel möchte ich in den Kunden investieren? Und die Recommender-Frage ist, ja, wenn ich jetzt in den Kunden investieren will, welche Botschaften sende ich aus, damit wir relevant sind. Und wir haben an mehreren großen Kunden im Recommender-Bereich sehr, sehr gut entwickeln können. Es sind häufig nach wie vor Projekte, das ist nicht voll durchproduktisiert. Finden wir auch schwierig, ist aber für uns auch ein Thema. Und bei dem Thema Kundenwert ziehen wir jetzt nach, haben aber auch einige spannende Partner, mit denen wir da heute schon Dinge machen.
Finde ich super. Also sowohl das Thema Recommender bei euch drin ist, macht ja Sinn, das sozusagen direkt mit dabei zu haben, als aber auch den Kundenwert zu etablieren. Deswegen schätze ich auch das, was du gesagt hast. Häufig geht es ja dann eher nach dem Motto, was ist ja aktuell wert, welche Kunden will ich eigentlich halten, eher unter dem Aspekt. Ich kann das aber ganz wundervoll unter dem anderen Aspekt eben betrachten, was möchte ich in den Kunden eigentlich investieren? Da gibt es dann häufig die Diskussion, Henne ein, nach dem Motto, wenn ich weniger investiere, wird er ja auch weniger wert. Oh, ich muss trotzdem voll investieren, damit er dann auch das maximale Potenzial bekommt. Aber das ist so ähnlich, wie ich das mit dem Churn-Thema auch beschrieben habe. Es gibt ja Kunden, die entwickeln sich auch ohne den Anstoß. Und es gibt Kunden, die brauchen den Anstoß, um das maximale Potenzial auszuschöpfen. Und dann bin ich genau da, wo du eben gewesen bist, nämlich beim Thema Recommender Engine. Wie schöpfe ich das Potenzial jetzt auch idealerweise dann auch entsprechend aus? Und umso schöner, dass auf eurer Roadmap nachher letztendlich beide Komponenten mit drin sind, weil dann kann ich ja wirklich nicht nur eben auf der einen Seite meine Incentivierungslogik abbilden, sondern ich kann dann auch wirklich in die Anstoßkette und zwar auch in die werthaltige Anstoßkette mit dem Kunden reingehen.
Genau, das ist auch die große Aufgabe, die wir uns für die nächsten Jahre gestellt haben. Wir sind gerade aus der Produkt-Roadmap-Diskussion raus, nicht nur für 25, sondern steht auch eine Vision für die nächsten 3 Jahre dahinter. Und da investieren wir jetzt.
Vielen, vielen Dank für einen ganz wundervollen Einblick in euch und die Loyalty-Welt. Und gebe wie immer das letzte Wort an dich. Was möchtest du noch den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, alles rund um euch oder rund um das ganze Thema Loyalisierung?
Was ich gerne mitgeben möchte, ist, schaut ein Stück weit auch neu auf das Thema Loyalty. Mit Loyalty wird sehr, sehr schnell verbunden. Ja, wir müssen da auch irgendwie mal Punkte, Incentives oder irgendwas machen. Es ist ein ganzheitliches Thema. Es geht darum, auch Kundenbeziehungen zu emotionalisieren. Jetzt könnte man sagen, Widerspruch, Technik und Emotion passt auch gar nicht zusammen. Doch, da gibt es viele Möglichkeiten, Kunden spielerisch zu begeistern. Und schaut euch an, was da am Markt gibt. Überlegt mal, was zu euch passt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da auch auf einem guten Weg seid, dann haben wir nichts dagegen, wenn mit euch und oder mit uns darüber gesprochen wird.
Super. Und damit vielen, vielen Dank, lieber Michael.
Danke dir, Jörg. War klasse. Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Dir hat die Episode gefallen? Dann würden wir uns über deine Bewertung und dein Abo freuen. Gerne kannst du uns auch detailliertes Feedback über unsere Umfrage zukommen lassen. Den Link findest du in den Shownotes. Folge mir auch gerne auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Mehr Gewinn mit Marketing Automation.